Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich glaube, das wird heute ein spannendes Gespräch. Ich freue mich jedenfalls drauf. Zu Gast ist jemand, der selbstständig war, spannende Dinge gemacht hat im Gaming- und E-Sport-Bereich und inzwischen in einem größeren Unternehmen am Start ist. Dort ist er Director Immersive Brand Experience. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar bei OMG Fuse. Es ist Niklas Timmermann. Herzlich willkommen, Niklas.
Moin, Gero. Freue mich, hier sein zu dürfen.
Freut mich auch. Ja, ich habe ja so ein bisschen angeteasert. Du hast Dinge selber auf die Bahn gebracht, bist aber inzwischen bei OMG Fuse. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie dein Weg so war, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist.
Ja, also ich fange mal bei Adam und Eva an. Ich bin schon seit über 20 Jahren in diesem ganzen Gaming-Bereich unterwegs, habe mal professionell gespielt, habe dann Jura studiert, habe das abgeschlossen und habe mir aber die ganze Zeit schon überlegt, Rechtsanwalt sein ist es nicht. Hab dann eine eigene Gesellschaft gegründet mit der Skillshort, haben da auch jahrelang für Marken gearbeitet und ich hatte auch schon damals Kontakt mit den Kollegen der Fuse, weil wir zusammen auf Projekten gearbeitet haben, uns gut verstanden haben. Und dann hatten wir neben der Skillshort noch eine Firma für Gamingstühle, haben den ersten CO2-neutralen Gamingstuhl komplett made in Germany gehabt und dort haben wir eben einen Verkauf gehabt zum Jahreswechsel und weil dieser Verkauf eben auch so ein bisschen die Zäsur gebildet hat, war es auch innerhalb der Skillshot so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt eigentlich und wie machen wir weiter, waren uns da bei den Richtungen so ein bisschen gegensätzliche Meinungen, was können wir machen, was wollen wir machen, was machen wir nicht und dann habe ich auch für mich gesagt, weil ich schon länger auch mit den Kollegen der Fuse im Austausch war, hey, hier gibt es eine super spannende Möglichkeit für mich, mal richtig große Marken mit den Themen, die ich eben ohne, mit den Themen, die ich super gerne mag, zu entwickeln, weil die Omnicom-Gruppe einfach ein ja unfassbar riesiges Netzwerk hat an wirklich coolen Marken, mit denen sie arbeiten dürfen und habe diese Chance eben für mich als super spannend gesehen, mal Teil einer größeren Entität zu sein und vor allen Dingen auch mal, ja, das ganz große Rad zu drehen, weil ich glaube, mit Skillshot waren wir ganz gut positioniert. Gleichwohl ist es nochmal was ganz anderes, wenn du dann für ja, riesige Weltkonzerne agieren darfst. Wir haben bei uns in der Gruppe den Volkswagen unter anderem. Wir betreuen in der Fuse Unternehmen wie Philips. Das sind natürlich nochmal ganz andere Level und das muss ich sagen, hat auf mich einen unfassbaren Reiz ausgeübt.
Kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja jetzt seit Januar da am Start und ich kann mir vorstellen, jetzt bist du natürlich berufserfahren, kein Newbie im Berufsleben, aber in so eine Gruppe reinzukommen, die ja selbst aus einer ganzen Anzahl von Unternehmen besteht, in über 100 Ländern ist, 5000 Kunden am Start hat oder vielleicht sogar mehr, so habe ich es jetzt hier gerade gegoogelt, das muss man ja auch erstmal irgendwie kapieren. Ne? Jetzt hattest du ja mit denen auch schon Kontakt. Aber wie war das für dich, da reinzukommen?
Also am Anfang ist es natürlich schon ein Kulturschock. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Das funktioniert ganz anders als so die Start-up-Welt, die ich gewohnt bin, die ja sehr agil ist, teilweise aber auch erratisch ist so ein böses Wort, aber es ist es teilweise. Startups agieren nicht immer sinnvoll, agieren auch sehr opportunitätsgetrieben, während eben gerade im Konzern das Agieren komplett geplant ist, sehr, sehr strategisch vorgegangen wird, dadurch auch natürlich langsamer. Ich fand es aber sehr, sehr spannend, die andere Seite zu sehen, habe aber auch wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie tickt das Ganze. Also, wer ist mein Ansprechpartner? Weil wir haben ja bei uns in der Gruppe super viele auch Agenturen, mit denen wir dann kooperieren, auch super viele Grundsatzentscheidungen, die zu treffen sind. Und das ja, ist natürlich schon eine ganze Menge. Gleichwohl finde ich das super spannend auch, weil ich ja durch die Skillshot haben wir ja sehr viel auch im HR-Kontext mit Kunden gearbeitet. Auch aus diesem Kontext das super spannend finde, wie kann man das auch auf zum Beispiel eine gamifizierte Art und Weise Neuankömmlingen näher bringen, weil das eben etwas ist, was sich ja gar nicht so leicht erklärt, wie jetzt in einem 10-Mann-Startup, wo ich sage, das ist dein Kollege, mit dem sprichst du, du reportest an mich und damit ist das Onboarding abgeschlossen.
Das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung in das Thema rein. Du kommst aus der ganzen Gaming- und E-Sports-Welt. Jetzt bist du für Immersive Brand Experience zuständig. Immersiv würde ich verstehen, sozusagen virtuell. Das heißt also ein Branderlebnis in einer virtuellen Umgebung. Da fallen mir jetzt eine Million Sachen zu ein, die es wahrscheinlich auch gibt und vielleicht sogar noch mehr. Aber vielleicht kannst du das einmal in deinen Worten beschreiben. Was machst du dann da eigentlich da genau?
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu erklären. Ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich einen Satz gefunden habe, der es ganz gut erklärt. Ich versuche es einfach mal. Und wenn nicht, dann reiß bitte die Hände hoch. Im Endeffekt geht es darum, wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und Aufmerksamkeit wird immer geringer. Wir sind jetzt mittlerweile bei Gen Z bei 8 Sekunden angekommen, durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne in meiner Generation. Ich bin jetzt 36, da waren es noch 12 Sekunden. Also
es wird immer schätze weniger. Bei mir 30 Sekunden, aber mehr sage ich zum Alter nicht.
Und das ist es eben, wo man sagen muss, hey, wie können wir eigentlich diesen Trend umkehren? Wie können wir die Aufmerksamkeit wieder ganz bewusst zurückgewinnen? Und wie können wir vor allen Dingen auch gleichzeitig dann Messages vermitteln währenddessen? Und das bestenfalls im Kontext einer Marke. Das heißt, wie kann eine Marke die Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe wiedergewinnen? Und was wir festgestellt haben, ist eben, Gaming ist ein Riesenthema. Von Gen Z abwärts spielen über 90% der Zielgruppe. Das heißt, viel mehr Makro als das wird es nicht. Und jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir diese zwei Themen verheiratet. Da haben wir natürlich jahrelang E-Sport-Sponsoring, Influencer und so weiter gemacht, hat aber das Aufmerksamkeitsthema nicht gelöst. Dann sind allerdings Spiele aufgekommen wie Roblox, wie Fortnite, die im Prinzip sich so ein bisschen wie virtuelles Lego verstehen und in denen ich eigentlich mit keinen Grenzen das bauen kann, was ich will. Das heißt, ich kann mir eine komplett eigene Welt schaffen, in der ich die Regeln bestimme. Das haben sonst NutzerInnen immer für sich gemacht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Marken gesagt haben, hey, warum mache ich das eigentlich nicht für mich? Und so sind im Prinzip diese Immersive Brand Experiences entstanden. Das heißt, was ich im Prinzip mache, ist nichts anderes, als dass ich Marken einen virtuellen Flagship-Store entwickle, der nach ganz eigenen Regeln, die die Marken selber festlegen, funktioniert, in dem sich dann die NutzerInnen teilweise bis zu 20 Minuten am Stück aufhalten und sich mit dieser Marke freiwillig beschäftigen, weil sie die Minigames der Marke spielen, etwas über die Werte der Marke lernen, über die Produkte und gleichzeitig super positiv engaged sind. Vielleicht noch kleine Content-Stücke für ihre virtuellen Charaktere mitnehmen können. Und das ist im Prinzip, wo ich daran arbeite, dass Marken ihre Ziele erreichen können über diese virtuellen Welten. Das können Ziele im HR-Bereich sein, das heißt Personalgewinnung. Da haben wir sehr coole Cases gemacht, unter anderem mit Schüco oder der Julius Bär. Das kann aber auch ganz klassisch sein, dass ich sage, hey, ich möchte einen immersiven Kalender, der ein bestimmtes Thema bedienen soll. Und dann bauen wir genau diese Lösung. Also das ist im Prinzip der maßangefertigte Flagship-Store in einer virtuellen Welt.
Das finde ich spannend natürlich, insbesondere logischerweise, wir sind ja hier im Saatkorn-Podcast, all das, was rund um die HR-Lösungen geht. Bevor wir darauf nochmal näher eingehen, bist du dann so eine Art Schnittstelle zwischen Entwicklern und Kunde? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich stell's mir jetzt so vor, du sprichst mit dem Kunden, der Kunde sagt, das sind unsere Ziele, die wollen wir erreichen, du übersetzt das und sagst, aha, okay, könnte wie folgt aussehen und hast dann ein Team, was das auch umsetzt?
Ja und nein. Also ich persönlich bin natürlich die Hauptschnittstelle, weil meine Aufgabe ist es im Prinzip einerseits die Sprache der Kunden und die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, andererseits aber natürlich auch zu verstehen, was bedeutet das für ein Spiel und zu verstehen, welche Wünsche, die ein Kunde dann mitbringt, sind für ein Spiel nichts. Ich gebe mal ein sehr simples Beispiel. Wenn wir über die Gamification von Jobs reden, stellen sich viele KundInnen halt vor, hey, dann können wir doch einfach darstellen, wie jemand bei uns an der Drehmaschine steht und was herstellt. So einfach ist es nicht. Wenn die Leute die Realität simulieren wollten, dann hätten sie ein ähnliches Spiel gespielt. Das heißt, gerade im ersten Step geht es darum, vor allen Dingen eine persönliche Beziehung zur Marke aufzubauen. Und das kriege ich nur hin über Entertainment. Das kriege ich nicht darüber hin, dass ich etwas simuliere, was ich im Zweifelsfall die nächsten 35 Jahre meines Lebens mache. Bedeutet dort dann ganz klar die Bedürfnisse von GamerInnen mit denen von unseren KundInnen zu matchen und das an meine Kollegen zu geben, die dann auch die ganzen Themen inhaltlich umsetzen. Das heißt, wir machen das in-house. Allerdings machen das dann meine Kollegen, weil gerade in Richtung Programmieren und Co. Sind meine Fähigkeiten dann doch non-existent.
Nee, genau, aber ich habe dich ja auch als Übersetzer verstanden eigentlich. Hm? Ne? Genau, zwischen dem Kunden und zwischen denjenigen, die das dann programmieren können. Ein genau. Übersetzer allerdings, der ein sehr gutes Verständnis mitbringt, wie man Zielgruppen, ich sag mal, begeisternd abholt. Ne? Das ist ja, es geht ja um eine Brand Experience, wie auch in deinem Titel schon drinsteckt. Lass uns mal ruhig auf so ein Beispiel gehen. Wenn du, ich weiß nicht, ob du über Schoko reden darfst, was ihr da gemacht habt. Ja. Das würde mich total interessieren. Schoko ist ein Unternehmen, muss man vielleicht einmal sagen, stelle ich mir nämlich gar nicht so leicht vor. Die bauen Fenster und Türen, ne? Und sind da, glaube ich, sicherlich einer der großen Hidden Champions. Vielleicht sind sie auch gar nicht so hidden. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber dieses Thema jetzt rüberzubringen und dann Bewerbern schmackhaft zu machen, wenn das die Aufgabe war, wie habt ihr das dann gelöst? Also gerade diese erste Ebene, die du gesagt hast, ich muss erstmal ein Branderlebnis herstellen.
Ja, also genau genommen geht es in der Experience gar nicht um die Marke Schoko selber, sondern um die übergeordnete Metallbau-Zukunft-Kampagne. Das heißt, wir haben dort eine Kampagne, die sich eben daran orientiert, dass der Metallbau häufig bei Menschen negativ konnotiert ist, immer mit dem Mann in Lederschürze, der schwitzend am Amboss steht, ja, in Verbindung gebracht wird und gleichzeitig fehlt dieser Branche einfach in einem, ja, an einem wirklich Leistungsstandort für Deutschland in Ostwestfalen extrem viele Leute. Und deswegen haben sich dann mehrere Unternehmen aus diesem Bereich zusammengeschlossen, diese Kampagne gegründet. Und was wir gemacht haben, ist eben ganz bewusst mit diesem Stereotyp zu spielen und erstmal aufzuzeigen, wie stellen sich Leute eigentlich Metallbau vor. Das heißt, in diesem Spiel laufe ich in eine Mine, muss dort Erze rauskloppen, muss diese Erze dann verhütten nach einem bestimmten Rezept und kann dann Gegenstände gießen. Also wirklich Metallherstellung at its worst. Also das, wie ich mir Metallbau vor 100 Jahren vorgestellt habe. Wenn ich das geschafft habe, dann rutsche ich quasi durch ein Portal in das komplett moderne Szenario, nämlich wie so eine Halle heute aussieht. Eine komplett cleane Halle, wo ich mit CNC-Maschinen ganz bewusst über kleine Puzzlespielchen dann Dinge aus einer Maske rausschneide, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele Teile in einer schnellen, also in der schnellstmöglichen Zeit hergestellt werden. Und dabei geht es eben ganz bewusst darum, mit diesem Kontrast zu spielen einerseits und andererseits auch so ein bisschen aufzuzeigen, wie kann dieser Job aussehen, allerdings immer auf eine spielerische Art und Weise, weil ich eben diese Puzzleteile zueinander fügen, das ist dann die Gamifizierung des Ganzen, die auch auf Zeit läuft, weil ein großer Impuls bei Gamern ist das ganze Thema Highscore. Wenn wir Gamer nehmen, gerade für eine Jobmesse, was ich möchte, ist ja im Prinzip immer im Highscore oben stehen. Und dafür gibt es dann in der Regel noch einen kleinen Preis, weil Gamer lieben es, wenn sie quasi für eine virtuelle Leistung mit echter Währung belohnt werden. So. Führt im Endeffekt dazu, dass sich die Menschen natürlich auf einer Jobmesse häufiger dahin stellen, wo gezockt wird, weil diese Spiele nicht einfach auf einem PC dort vor Ort gespielt werden, sondern die laufen übers eigene Mobiltelefon. Die meisten haben sie vorinstalliert. Das heißt, der Weg ist eigentlich super kurz. Ich scanne nur einen QR-Code und schon bin ich im Game drin. Und das führt eben dazu, dass ich deutlich mehr Aufmerksamkeit ziehe, deutlich mehr Gespräche ziehe, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Schlange bei Subway. Dort stehen bei der Jobsuche auch die Menschen und die haben nicht wie früher das Problem, es gibt keine Jobs, sondern das Problem, was will ich überhaupt haben?
Was ist der richtige Job?
Genau. Ja. Und die Antwort ist super schwierig. Also ich habe ja auch, wenn ich jetzt nicht diese Passion mit dem Gaming gehabt hätte, hätte ich das auch nicht gewusst. Dann wäre ich jetzt, wenn es schlimm gelaufen wäre, Jurist geworden. Und was ich aber feststelle, ist, wenn Menschen für ein bestimmtes Thema oder auch eine Company emotionalisiert werden, dann suchen sie sich in der Regel Gründe, diese Entscheidung positiv zu treffen, genau wie bei Produkten. Und dann ist auch diese Auswahlschwierigkeit weg. Und was wir im Prinzip versuchen, ist Menschen über das Thema Gaming, was eben ein sehr starker emotionaler Anker ist für viele aus der jungen Zielgruppe, zu emotionalisieren und damit eben das ganze, den ganzen Auswahlprozess im Sinne unserer Kunden dann voranzutreiben.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Ich hatte auf Saatkorn schon öfter mal das ganze Thema E-Sports und Gamification, logischerweise. Trotzdem habe ich das Gefühl, bei allen Zahlen, die du eben auch so genannt hast, ne, also aus der C-Gruppe spielt nahezu jede und jeder, bewusst auch jede, ne, also jetzt beileibe keine Männerdomäne, habe ich immer den Eindruck, dass das trotzdem diesen riesengroßen Durchbruch, den ich eigentlich schon vor 2-3 Jahren erwartet hätte, noch nicht hatte, dieses Themenfeld. Wie empfindest du das? Ist das so oder kann ja auch sein, dass ich da falsch drauf gucke?
Also es wird mehr. Wir sehen auch immer mehr Marken, die sich ausprobieren. Allerdings ist, glaube ich, eine Sache, die das Ganze so ein bisschen hemmt, Budgetierung. Also es ist ein relativ banales Thema. Was wir aber sehen ist, viele Marken haben doch recht kompetitive Töpfe, wenn es um das ganze Thema Marketing für Produkte geht. Wenn wir dann aber schauen auf das Thema Marketing für Jobs, dann sieht das ganz anders aus. Ich habe kürzlich mit einer der 50 größten Städte in Deutschland gesprochen. Dort ging es auch um Personalmarketing. Und dann sagten sie mir, dass das, was wir machen, alles sehr cool ist, dass sie aber im Jahr ein Budget von einem, also ein mittlerer fünfstelliger Betrag, ich habe am Ende rausbekommen, es waren 30.000 Euro haben.
Hurra!
Ja. Sorry, aber damit wird es halt auch nichts mehr. Ich glaube, was in vielen Unternehmen noch ankommen muss und deswegen die Welle, von der du sprichst, fängt erst dann an, wenn Unternehmen verstehen, dass es nichts bringt, Marketing nur für Produkte zu machen, die dann aber niemand herstellt, weil ihnen das Personal fehlt. Das heißt, der Shift des Budgets ist eigentlich gerade erst im Vollzug, weil viele immer noch glauben, dass das, wie sie es auch früher gemacht haben und hier mal eine Job-Ad und Ähnliches noch ausreicht, weil sie eben nicht verstehen, was die Zielgruppenbedürfnisse sind. Wir haben das vor 2 Jahren mal mit 400 Polizeischülern und Schülerinnen getestet. Und zwar haben wir in das Spiel Minecraft einen IQ-Test eingebaut. Mhm. Der war aber nicht so klicken oder sowas, sondern es war halt wirklich in so eine Herr-der-Ringe-Welt eingebaut. Das heißt, ich musste im Prinzip den Turm des Wissens besteigen und dadurch das Lava-verseuchte Land quasi wieder begrünen. Also von Mordor wieder zum Auenland machen. Und das halt über mehrere Stockwerke. Und da haben wir halt auch gefragt so, also eine Frage für die jeweiligen Testgruppen, eine hat halt erst die Pen-and-Paper-Version gemacht und dann das Spiel und die andere andersrum war, würdet ihr euch beim Unternehmen bewerben, das einen solchen Test vorschlägt, als Einstellungstest? Bei der Pen-and-Paper-Version haben nur 15% gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Bei der Gaming-Version waren es über 70% und wenn wir es nach Geschlechtern aufteilen, 100% der Männer. Okay. Was wir eben sehen, ist, dass die Veränderung dieses Settings, und das ist ja inhaltlich ist ja komplett dasselbe und Teil dieses Tests war auch im Rahmen einer Masterarbeit herauszufinden, lassen sich die Ergebnisse vergleichen, aber allein diese kleine Veränderung des Settings, diese Gamifizierung, hat einen riesigen Impact gehabt von ja über 60% auf die Zielgruppe. Und das ist halt etwas, wo ich sage, da lassen sich viele Unternehmen was entgehen, wenn sie das nicht machen. Vor allen Dingen, wenn sie nicht verstehen, dass dieser Shift mittlerweile nötig ist, weil sie eben nicht mehr die Leute aus der Nachbarschaft einfach so abgreifen, weil dafür sind die Möglichkeiten auch zu groß und wir sehen, dass die Unternehmen, die ein gutes Standing haben oder die auch bereit sind, sich in der Gruppe, wir betreuen einige Konzerne auch im HR-Bereich, dann mal diese Mark oder zwei mehr zu investieren, einfach den Effekt haben. Und da kommen eben die jungen Leute an. Und das wird sich jetzt über die Jahre ja nicht mehr verbessern.
Ja, also ich bin ja in dieser Branche schon wirklich sehr, sehr lange unterwegs mit Employer Branding und Recruiting und so weiter. Das sind zwischen 25 Jahre, die ich das irgendwie mache. Und was ich ganz klar sagen kann, ist, dass wir so einen Peak hatten 2019, 2020, 21, dann Q1, 22, wo die Sau schon richtig los war, wo die Unternehmen wirklich gemerkt haben, Donnerwetter, es wird jetzt richtig, richtig schwierig. Jetzt ist das im Moment natürlich qua Gesamtwirtschaftslage alles wieder so ein bisschen abgedämpft. Nur, das ist der Demografie egal. Die wirkt im Hintergrund ja trotzdem weiter, so dass im Moment meine Prophezeiung ist, wenn die Wirtschaft wieder halbwegs stabil wird, dann werden wir in eine Situation kommen am Arbeitsmarkt, wie wir sie noch nie hatten. Auch nicht in den ersten Quartalen von 2022, bevor der Ukraine-Krieg losging. Das wird das alles nochmal deutlich toppen. Und was ich so verrückt finde, ist, dass es sowas gibt, was du gerade erzählt hast. Ja, eine der 50 größten Städte mit einem Budget für Personalgewinnung um die 30.000 Euro. Das ist an Absurdität echt nicht zu überbieten. Und ja, das wird ein grausames Erwachen für viele Player, glaube ich, geben.
Ja.
Und das ist ja auch nicht so, dass man solche Lösungen dann mal eben wie ein Fingerschnippen an den Start bringt. Du musst die Zielgruppe verstehen, du musst den Transfer herstellen. Du hast es ja gerade skizziert, ne, am Beispiel von Schüco oder von der Metallbauer, vom Metallbauerverband, was da alles getan werden muss. Also ich denke, ein halbes Jahr bis Jahr muss man für solche Sachen locker einplanen.
Ja. Und ich glaube, und das ist das Wichtigste, ich glaube, die wichtigste Message ist gerade beim Thema HR auch Mut. auch Mut, mal was falsch zu machen, weil wie viele, also wir sehen es, gerade weil wir in der Agentur sind, kriegen wir auch viel an Content mit, wie viele Unternehmen dann auch wirklich sehr peinlichen TikTok-Content machen, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen TikTok machen. Keiner weiß wie und dann wird halt wirklich auch sich keine Hilfe geholt und dann tanzt der Geschäftsführer irgendeinen TikTok-Tanz sehr unbeholfen. Das ist es natürlich dann am Ende nicht.
Ist die Hoffnung, viral zu gehen mit Peinlichkeit. Aber
ja,
nicht,
genau.
Aber nicht wirklich.
Das war ja genau.
Auch nicht, ja.
Es gab ja da einen sehr coolen Case mit einem, ich glaube, Malerbetrieb war es, wo der Chef dann seine Mitarbeiter da sehr zurechtgewiesen hat, inhaltlich. Also sehr so auf, wie man sich in den 60ern vorgestellt hat. Das ist dann deshalb viral gegangen, aber halt auch nicht in einem positiven Weg so. Aber man muss trotzdem, glaube ich, versuchen, aus seiner Komfortzone rauszukommen, weil das ist etwas, was in diesem Bereich super wichtig ist, gerade bei Gamifizierung. Es muss halt, und das sage ich sehr, sehr immer wieder, es muss halt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja, das sehe ich genauso. Das gilt auch übrigens nicht nur jetzt für das Gamifizierungsthema. Da seid ihr natürlich an Cutting Edge sozusagen, was dann vielleicht auch Mut angeht und so. Aber selbst wenn man über normale, in Anführungsstrichen, Kampagnen nachdenkt und Reichweiten erzielen will und Zielgruppen erreichen möchte, da macht es durchaus auch Sinn, mit Ecken und Kanten zu arbeiten und nicht immer nur gefällig unterwegs zu sein, weil du bist halt nicht unterscheidbar dann, ne, als Arbeitgeber.
Genau. Und wenn wir so ein bisschen auf die Zahlen schauen, also der Randstad Work Monitor ist ja frei abrufbar für jeden, dann sehen wir einfach, dass die Erwartung in der Zielgruppe immer größer wird, dass die Werte der Unternehmen übereinstimmen mit ihren persönlichen Werten. Bedeutet aber auch, ich muss diese Werte kommunizieren und ich habe auch Werte, die den Leuten nicht passen werden. Also irgendwem werde ich immer vor den Kopf stoßen. Und ich glaube, diese Phase, auch in der Werbung übrigens, was ja hier im Haus auch das Kerngebiet ist, wo Unternehmen nicht mehr sich stoßen wollten an irgendwas oder irgendwie, die ist halt langsam vorbei. Es gab mal eine Phase, da haben sich Burger King und McDonald's quasi offen bekriegt mit wirklich sehr harter Werbung untereinander. Es gab anscheinend irgendwie einen Nicht-Angriffspakt, dass keiner den Rechtsanwalt losschickt. Aber das ist, was die Leute sehen wollen. Das war sensationell und ich weiß nicht, warum wir das nicht mehr haben. Vielleicht, weil alle nur noch mit dem Rechtsanwalt dastehen, aber das war wirklich erstmal richtig guter Content. Das hat die Leute unterhalten und das hat einem ein klares Gefühl von der Positionierung eines Unternehmens gegeben. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn Unternehmen das nicht machen. Und das war auch übrigens ein Grund, warum ich mich für eben die Fuse entschieden habe, weil bei uns hier die Werte sehr, sehr klar kommuniziert wurden. Es ist sehr klar, wofür steht die Agentur und wofür steht sie nicht. So dieser Satz, wir stellen keine Arschlöcher ein, das ist so lapidar gesagt, aber...
Steht aber riesengroß auf eurer Karriere-Webseite drauf.
Ja, aber ich merke, dass in dem Kontext des Unternehmens, dass es eben, dass ich halt wirklich, also auch wenn ich mit Menschen nicht übereinstimme bei manchen Sachen, dass wir das immer auf eine Art und Weise lösen, die extrem mir unbekannt ist von, ich habe ja auch mit anderen Agenturen zusammengearbeitet in meiner selbstständigen Zeit, das lief deutlich anders. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer wichtiger wird, wo ich auch für mich sagen kann, ich bereue diese Entscheidung in keinster Weise, dass ich das gemacht habe. Und es fühlt sich auch nicht irgendwie wie ein Schritt zurück an, obwohl ich jetzt quasi von der Selbstständigkeit in ein Anstellungsverhältnis gegangen bin. Und das wird für Unternehmen immer wichtiger. Wenn ich nicht klar profiliert bin, wenn ich für nichts irgendwie richtig stehe, dann werden die Leute sich abwenden, wie jetzt. Ich finde, ein gutes Beispiel sind immer unsere Automobilhersteller, die hier eine Pride-Flagge drin haben und dann in den Emiraten auf den Accounts nicht. Das ist halt dann nicht authentisch. Und da muss ich dann sagen...
eine von den beiden Seiten, ne, vertritt dann nicht die komplette Wertestruktur. Ne, sehe ich genau wie du. Mir gefällt ein anderer Satz auf eurer Webseite fast noch besser. Wir suchen Talente, keine Abschlüsse. Und ich schätze, dein Weg spiegelt das auch so ein bisschen wider, weil du bist gelernter Jurist, aber das, was du hier machst, hat mit der Juristerei ja gar nichts zu tun. Ne? Also sondern nee, absolut. Das war dein Hobby und daraus ist dein Job entstanden. Du, ich könnte mit dir ewig weiterquatschen, aber die Zeit ist schon fast zu Ende, weil ich habe noch eine Frage an dich und ich bin gespannt, was du sagst. Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich finde, du hast jetzt schon eine ganze Menge Inspirierendes zum Besten gegeben, aber gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was wo du gesagt hast, boah, geil, das hat mich nachdenklich gemacht, kann ein Gespräch sein oder vielleicht hast du irgendeinen Film gesehen oder ein Buch gelesen?
Tatsächlich haben wir über die Gruppe kürzlich mal ein Workshop zum Thema Feedback gemacht. Und in diesem Workshop haben wir über das Buch Radical Candor gesprochen. Das habe ich vor Jahren mal gelesen. Da geht es im Prinzip darum, dass alles außer radikale Ehrlichkeit in einem Feedback-Gespräch eigentlich nur schadhaft ist, weil eben verwaschenes Feedback oder halt Unehrlichkeit hintenrum immer zu einem schlechteren Ergebnis führt. Und das Buch hatte ich tatsächlich, wie gesagt, mir schon mal durchgelesen, vor Jahren in der Skillshot-Zeit und habe es mir jetzt noch mal sehr bewusst zu Gemüte geführt und kann sagen, ein großartiges Buch für alle, die auch im Arbeitskontext vielfach darauf angewiesen sind, Feedback zu geben. Und vor allen Dingen auch, wenn man die richtigen Leute um sich hat, ein extrem augenöffnendes Ding nochmal. Ach guck, da hast du es auch. Das ist ein großartiges Buch, also absolute Leseempfehlung zum Thema Feedback, weil einfach das auch eine, ich glaube, wenn man das vernünftig macht, stelle ich auch fest, dann elevated das zwischenmenschliche Beziehung nochmal, wenn man das Gefühl hat, man ist mit Personen in einem Raum, mit denen man sich alles sagen kann, ohne dass es gleich in ein Riesendrama ausartet.
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also das ist ja auch so, finde ich, wenn man mit Leuten sehr eng zusammenarbeitet oder wenn man ein Team zusammenstellt. Ich denke gerade an mein eigenes Leitungsteam. Das ist sehr divers zusammengestellt. Die Leute sind sehr unterschiedlich, aber wir haben diese Grundregel genau, wir müssen uns alles sagen können. Immer im Dienste der Sache können wir streiten bis zum geht nicht mehr. Wir müssen aber danach in der Lage sein, gemeinsam mit Freude auch ein Bierchen zu trinken. So, ne? Also die Ebene muss man vielleicht auseinanderhalten und auch verstehen, dass ein konstruktiver Streit ja der Sache dient. Es geht ja darum, die Sache besser zu machen. Ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat und verinnerlicht und sich alle immer wieder auf diese Spielregel berufen, sehr hilfreich. Toller Tipp von dir. Ist schon lange her, dass ich das gelesen habe, aber ich fand das auch richtig gut. Und ich fand auch übrigens unser Gespräch gerade richtig gut. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für SaatKon genommen hast. Und weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg bei OMG Fuse.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das tolle Gespräch.
So, das war diese SaatKon-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen SaatKon-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's dann ab sofort alle SaatKon-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trends Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.